NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
16. August 1717. Prinz Eugen besiegt die Türken in der Schlacht um Belgrad.
Entweder werde ich mich Belgrads oder die Türken werden sich meiner bemächtigen. Belgrad soll nicht nur dem Worte, sondern auch der Tat nach die Vormauer der Christenheit genannt werden.
Es war die letzte große Schlacht, die Prinz Eugen von Savoyen für die Habsburger Monarchie schlug. Sie brachte die Entscheidung im 6. österreichischen Türkenkrieg.
Die Situation war sehr schwierig. Belgrad war von entscheidender Bedeutung, weil es am Zusammenfluss der Donau und Save liegt, vor allem für die Türken auch. Es war eine stark ausgebaute Festung.
Professor Peter Stephan, Architekturhistoriker an der Fachhochschule Potsdam, hat sich ausführlich mit Leben und Wirken des wohl größten Feldherrn der österreichischen Geschichte beschäftigt.
Als Eugen sich anschickte, diese Stadt zu erobern, war ein Entsatzheer von 150.000 Mann im Anmarsch. Und er musste also relativ schnell handeln. Über den Landweg konnte er nicht gehen, da wäre er vom Geschützfeuer niedergeschossen worden. Also hat er eine Pontonbrücke über die Donau gebaut. Das war eine sehr bemerkenswerte Ingenieurleistung.
Einmal mehr zeigte Prinz Eugen gegen das Heer des osmanischen Sultans, einen übermächtigen, scheinbar unbesiegbaren Gegner, sein taktisches und strategisches Geschick.
Er hat dann das Glück gehabt, einerseits das Pulvermagazin von Belgrad zu treffen. Damit war die Stadt eigentlich kampfunfähig, aber er hatte immer noch das große Heer im Rücken und hat dann in einer Nacht- und Nebelaktion, was damals völlig ungewöhnlich war, den Gegner angegriffen und überrumpelt. Damit war das eigentlich für unmöglich gehaltene möglich geworden.
Es war ein großer Triumph für das Habsburger Reich. Nach der Einnahme von Belgrad am 16. August 1717 fielen Nordserbien, das Banat und die westliche Walachei an Österreich. Wer war dieser Prinz Eugen aus dem Hause Savoyen, der als edler Ritter vor allem in Österreich bis heute verehrt und bewundert wird?
Seine Unterschrift war Eugenio von Savoie, dreisprachig. Also von der Herkunft bin ich Italiener, von meinem Dienstverhältnis bin ich Deutscher, von meiner Kultur bin ich Franzose. Diese französische Kultur hat er nie geleugnet.
Geboren 1663 in Paris, die Mutter eine Favoritin des Sonnenkönigs Ludwigs XIV., Gerüchten nach sogar dessen illegitimer Sohn, musste Prinz Eugen von Kind an um Anerkennung kämpfen.
Ein kurz aufgeschnupftes Näschen, ziemlich langes Kinn und so kurze Oberlefzen, dass er den Mund allezeit ein wenig offen hat und zwei breite, doch weiße Zähne sehen lässt. Ist nicht sehr groß, schmal von Taille und hatte zu meiner Zeit, wie er hier war, schwarze, platte Haare. Man meinte, dass nichts anderes als ein Abt aus ihm werden sollte.
So gehässig beschrieb Lieselotte von der Pfalz, die Schwägerin des französischen Königs, den Savoyer Spross.
Er inkommodiert sich nicht mit Damen. Ein paar schöne Pagen wären besser sein Sach. Er habe oft bei den jungen Leuten die Dame agiert. Wäre Prinz Eugen hier geblieben, wäre er nimmermehr ein so großer General geworden. Denn hier plagten ihn alle jungen Leute und lachten ihn aus, hießen ihn als Madame L'Ancienne, als alte Dame.
Die Homosexualität Prinz Eugens wird in der Literatur häufig verschwiegen oder als unbewiesen betrachtet.
Meines Erachtens ist es eindeutig. Und man kann vermuten, ob diese Karriere nicht auch unter anderem eine Kompensation war. Er hat ja immer sehr starken persönlichen körperlichen Einsatz gezeigt, auch nicht diese große Distanz zu den Soldaten gehabt. Er hat ja zum Teil mit ihnen in vorderster Front gekämpft. Dieses soldatische Milieu als ein Terrain, wo er sich wohler gefühlt hat als am Versailler Hof.
König Ludwig XIV. Schlug Eugen die Bitte nach einem eigenen Regiment aus. Der junge, ambitionierte Prinz fühlte sich zurückgesetzt. Wegen einer Hofintrige verließ er 1683 Paris fluchtartig. Prinz Eugen reiste nach Passau, traf dort Kaiser Leopold und bot Österreich seine Dienste an. Die Türken standen vor den Toren Wiens, die Donaumonarchie war in Bedrängnis, man hieß Prinz Eugen willkommen.
Ich versichere eine unversehrte, standhafte Treu und bei allen Kriegsgefahren alle meine Kräfte zu des Erzhauses Österreich Wohlfahrt und Wachstum mit unerschrockenem Mut und meinen letzten Blutstropfen anzuwenden und aufzuopfern.
Bald machte Prinz Eugen Karriere in der habsburgischen Armee. Schon bei der Schlacht am Kahlenberg 1683, die die zweite Belagerung von Wien beendete, kämpfte er für Österreich. Der erste große Sieg unter eigenem Kommando gelang Prinz Eugen 1697 in Serbien im Großen Türkenkrieg. Er war kein Feldherr, der aus einem gepolsterten Stuhl von einer Anhöhe aus das Geschehen dirigierte. Im Kampf Mann gegen Mann, an der Seite seiner Soldaten, schonte er sich nicht. Als man ihm die Wunden auf dem Schlachtfeld versorgen wollte, soll er gesagt haben:
Wenn mir bestimmt ist, hier zu sterben, was soll der Verband mir nützen? Wenn aber nicht, so ist es abends Zeit genug dazu.
Im Jahr 1700 wurde Prinz Eugen Mitglied im Geheimen Rat des Heiligen Römischen Reiches. Im Spanischen Erbfolgekrieg 1701 bis 1714 um den vakanten Thron in Madrid war er einer der wichtigsten Drahtzieher, sowohl auf dem Schlachtfeld als auch am Verhandlungstisch. Peter Stephan?
Er kämpft gegen die Gegner und verhandelt auch mit ihnen. Und hat das alles mit sehr großem Geschick gemacht und immer auch verstanden, politische Allianzen zu bilden. Sei das mit Russland, sei das mit Großbritannien, dann mit Italien.
Während des Spanischen Erbfolgekrieges brachte Prinz Eugen besonders Frankreich empfindliche Niederlagen bei. Sein väterlicher Konkurrent Ludwig XIV. Sagte später über Eugen, den er in die Arme der Habsburger getrieben hatte:
Dieser Prinz ist ein unnachahmliches Vorbild für alle Regenten und Staatsmänner. Ich kann seine eiserne Treu und Anhänglichkeit an seinen Souverän, sein reines Gefühl von Vaterlandsliebe und den hohen Begriff von strenger Erfüllung seiner verschiedenen Pflichten nicht genügend bewundern. Aber ich kann auch den Verlust, den Frankreich selbst an ihm erlitten hat, nicht genug bedauern.
Dem österreichischen Kaiser Karl VI. Gelang es letztlich nicht, die spanische Krone zu gewinnen. Die französischen Bourbonen setzten ihren Anspruch auf der iberischen Halbinsel durch. Doch Prinz Eugen sicherte Österreich die spanischen Niederlande und die italienischen Besitzungen Spaniens. Nach dem Friedensschluss von Baden 1714 war Prinz Eugen in Wien ein allseits gefeierter Diplomat und Kriegsheld.
Er hat immer darauf geachtet, in seiner Selbstdarstellung, im Grunde Kaiser ähnlich, aber nicht wie der Kaiser zu sein.
In der Wiener Altstadt residierte Prinz Eugen in einem prächtigen Palais. Zu Repräsentationszwecken ließ er das Schloss Belvedere errichten. Damals am Rande der Stadt, ein Bauwerk, das Macht demonstrieren, aber nicht die Hofburg der Habsburger Kaiser überstrahlen sollte.
Das Belvedere in Wien ist eine großartige Architektur, von Ferne betrachtet, oben auf dem Berg. Aber wenn man näher kommt, ist es eher in der Formensprache einer Zelt- und Bretterarchitektur errichtet. Also dieses Changieren zwischen Anspruch und Bescheidenheit und diese Bescheidenheit im entscheidenden Moment in den Vordergrund stellen, das, glaube ich, hat auch den Leuten imponiert.
Nach dem erneuten Sieg über die Türken heute vor 300 Jahren bei Belgrad war Prinz Eugen auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Sein Mut und sein großer Einsatz im Kampf brachten ihm einen legendären Ruf ein. Bald nach der Schlacht von 1717 entstand, wohl im Kreis der Soldaten der habsburgischen Armee, das bekannte Volkslied:
Prinz Eugen, der edle Ritter, wollt dem Kaiser wiederum kriegen Stadt und Festung Belgerath. Als die Brücken nun war geschlagen, dass man kund mit Stuck und Wagen frei passieren den Donaufluss. Bei Semlin schlug man das Lager, alle Türken zu verjagen, ihnen zum Spott und zum Verdruss.
1736 starb Prinz Eugen in Wien. Er bekam ein Ehrenbegräbnis. Man bestattete ihn im Stephansdom. Monarchen und Würdenträger aus ganz Europa huldigten dem berühmtesten Feldherrn der Zeit. Der loyale Prinz war im Volk ebenso respektiert wie unter den Adligen.
Er vereinigt in sich die Glut Hannibals, die Beständigkeit und Aktivität Cäsars, die Tugend Trajans.
Das war immer auch ein fester Topos, auch in der Grabrede, die auf ihn gehalten wurde. Er hat Könige gemacht und Königen die Krone genommen, selbst aber nie eine getragen, obwohl er eigentlich ein ungekrönter König war. Noch Friedrich der Große hat ihn als den eigentlichen Kaiser des Habsburgerreiches bezeichnet.
Peter Stephan, Architekturhistoriker aus Potsdam.
Eugen erscheint als Retter der Zivilbevölkerung vor den Invasoren. Und das ist natürlich auch etwas Mythenbildendes. Und er hat dann selbst sich als der Retter Wiens, als Retter des Heiligen Römischen Reiches inszeniert, der wie ein guter Geist über dem Land wacht.
Prinz Eugen wurde zu einer der wichtigsten Figuren der österreichischen Geschichte. Auch die Nationalsozialisten konnten ihn deshalb nicht ignorieren.
Melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich!
Im März 1938 verkündete Adolf Hitler vom Balkon der Wiener Hofburg vor den jubelnden Massen auf dem Heldenplatz den Anschluss Österreichs. In der Sichtachse das große Reiterstandbild Prinz Eugens, eine durchdachte Ikonografie. Doch für die Nazis war es gar nicht so einfach, einen Mann, der von Geburt halb Franzose und halb Italiener war, zur deutschen Vorbildfigur zu erklären. Seine mutmaßliche Homosexualität war dabei übrigens kein Thema, davon wusste man nichts oder wollte es nicht wissen.
Es wird dann so konstruiert, dass man sagt, diese germanische Arttreue, die hat er nicht besessen, aber die Individualtreue hat er in hohem Maße gehabt. Und diese Individualtreue ist die Vorstufe der germanisch-arischen Arttreue. Und gerade in der Schlacht von Belgrad, da sitzen sie zusammen, die Bayern und die Österreicher und die Schwaben und die Badener und die Preußen, um gegen diesen gemeinsamen Feind zu kämpfen. Also im Grunde hat er in seinen Kriegen die Einheit des Deutschen Reiches vorweggenommen. Also das sind so diese Konstrukte.
1942 kam der monumentale Propagandafilm »Der große König« in die Kinos des Deutschen Reiches, in dem Veit Harlan den Konflikt zwischen Österreich und Preußen im Siebenjährigen Krieg nachzeichnete. Eine zentrale Szene spielt in Wien in einem Salon, in dem ein Porträt Prinz Eugens hängt. Die österreichischen Militärs diskutieren die Legitimität der Führerschaft Friedrichs des Großen im Heiligen Römischen Reich.
Als das Reich in Todesgefahr war, hat es keins von den gekrönten Häuptern der legitimen Könige gerettet, sondern der da, Prinz Eugen von Savoyen.
Und in Ehrfurcht vor seinem Angedenken lassen Sie uns mit Respekt von einem großen Mann reden.
Wenn wir an die Biografie von Hitler denken, der kleine Gefreite, der zum Oberbefehlshaber der Wehrmacht schafft, nicht durch Geburt, aus Österreich geflohen ist nach Deutschland. Also da kommen dann vermeintliche biografische Analogien, die natürlich wunderbar an die Propaganda passen.
Prinz Eugen ist auch heute noch im Stadtbild Wiens vertreten. Sein Mythos lebt. Im Palais in der Himmelpfortgasse, auf dem Heldenplatz, im Heeresgeschichtlichen Museum, wo dem Savoyer Prinzen eine eigene Abteilung gewidmet ist, und natürlich im prächtigen Schloss Belvedere.
Im Zeitzeichen erinnerte Tobias Meyer an die Schlacht um Belgrad, die heute vor 300 Jahren stattfand. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.